Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns jetzt zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 19. Mai 2025. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Kennen Sie die Real Unit Schweiz AG? Auf jeden Fall sollten Sie jetzt aufmerksam zuhören, denn das ist eine echte Erfolgsgeschichte aus der Schweizer Finanzbranche. Real Unit hat eine über Jahrzehnte bewährte Anlagestrategie entwickelt, die ihre Ersparnisse mit echten Sachwerten vor Kaufkraftverlust und Krisen schützt. Die Real Unit Profis sorgen für Wertstabilität und legen das Aktionärsvermögen gut verteilt an. Physisches Gold, Silber und Bargeld werden unabhängig von Banken in Hochsicherheitslagern in der Schweiz aufbewahrt. Dazu kommen Aktien von mehrheitlich Schweizer Firmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen. Aufgrund der großen Nachfrage gibt die Real Unit Schweiz AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung neue Aktien heraus. Bis zum 28. Mai können Sie Real Unit Aktien zum Vorzugspreis zeichnen. Profitieren Sie jetzt und informieren Sie sich auf www.realunit.de. Ich wiederhole, www.realunit.de und werden Sie Miteigentümerin und Miteigentümer der Real Unit Schweiz AG. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Am nächsten Donnerstag, 22. Mai, Weltwoche Daily Livestream auf diesem Kanal oder auf YouTube. Sie können sich einschalten, www.weltwoche.ch/live mit V. Und senden Sie bitte Ihre Fragen, Anregungen, Kritik, diskutieren Sie mit, das ist alles hoch willkommen und wir werden dann ausgewählte Leser kontaktieren, um sie in die Sendung einzuladen. Da können Sie mit uns Kontakt aufnehmen über fragen@weltwoche.ch oder aber benutzen Sie das Formular www.weltwoche.ch/sprechstunde/weltwoche.ch/sprechstunde/. Würde mich sehr freuen, mit Ihnen am nächsten Donnerstag ab 17 Uhr auf diesem Kanal zu diskutieren. Dann am Mittwoch, dem 21. Mai, gebe meine Tournee weiter in der Schweiz, in Liestal, Kanton Basel-Land. Melden Sie sich an www.weltwoche.ch/Liestal. Weltwoche.ch/Liestal. Unsicheres Europa, sichere Schweiz. Eine Standortbestimmung aus jeweils aktueller Sicht. Auch da 50 Minuten Vortrag, dann intensiv Diskussion mit den Zuschauern, mit den Gästen. Ich freue mich, wenn Sie kommen, wenn Sie dabei sind und auch aus dem Ausland. Ich werde Hochdeutsch sprechen, denn wir haben jedes Mal Gäste, Besucher, Zuschauer aus Deutschland, aus Österreich und natürlich viele aus der Schweiz und auch viele Nicht-Schweizer, die in der Schweiz leben, sind da dabei. Würde mich freuen, Sie auch da begrüßen zu können. Was sind die Themen des heutigen Tages? Was muss uns beschäftigen? Zunächst einmal, dies die neue Ausgabe der Weltwoche Deutschland, unser E-Paper. Ich habe es am Samstag vorgestellt. Nicht vergessen, abonnieren auf unserer App, App Store, Weltwoche Deutschland oder weltwoche.de. Da können Sie sich einschalten und auch hinter den Paywall gelangen. Das sind ja dann die aufwendig recherchierten Artikel der Weltwoche, die da zu finden sind. Ja, was ist das entscheidende Thema? Was ist das Wichtigste, wenn ich nach Deutschland blicke? Ja, da stelle ich einfach fest, dass die neue Regierung noch nicht, man muss ja immer den Neuen eine Chance geben und man darf da nicht zu negativistisch auf Vorrat sein, ich bin aber skeptisch. Was mir einfach fehlt, ist die klare Ansage, die ehrliche Standortbestimmung. Und Deutschland ist wirklich in einer schwierigen, in einer verunglückten Situation, in einer Misere, die man sich selber eingebrockt hat, in verschiedenen Bereichen. Die Wirtschaft zerbelt. Nun schon seit längerem ist sie da in der Rezession. Und man hört dann schon allgemeine Absichtserklärungen, aber das, da fehlt die Dringlichkeit. Da fehlt auch von Seiten des neuen Kanzlers Friedrich Merz hier die ganz klare, ihn auch selber in die Pflicht nehmende Darstellung. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass Deutschland, und das ist das ganz große Tabu, das gar nicht angesprochen wird, dass Deutschland aufgrund seiner Geopolitik, aufgrund dieser Konfrontationspolitik gegenüber Russland, die ja mittlerweile aus der Zeit gefallen ist, wenn man sieht, was die Amerikaner machen, wenn man sieht, wie jetzt auch Medien, die sich da in einer kriegstrommelnden Raserei ergangen haben in den vergangenen Jahren, wie die jetzt langsam gegensteuern. Ich habe in der Schweizer Ausgabe darauf hingewiesen, da gibt es eben auch eine Klimaveränderung, das Packeis schmilzt. Das heißt ja nicht, dass man das billigen muss, was die Russen machen. Aber Deutschland kann sich's einfach nicht leisten, hier auf dieser Konfrontationsschiene zu bleiben. Schauen Sie nur die Energiepreise an. Das ist einfach nicht verkraftbar für einen Industriestandort und für einen Dienstleistungsstandort. Dann rächt sich hier natürlich auch der Euro. Das war eine Exportsubvention für die deutsche Industrie. Ich habe immer gesagt, das ist eine Gefahr. Dieser Exportweltmeister aufgrund des Euro, der Euro ist immer zu billig gewesen für die deutsche Industrie. Dadurch hat man eben die Produktivität vernachlässigt. Das ist der große Unterschied zur Schweiz. Wir hatten immer die Aufwertung des Schweizer Frankens. Das ist natürlich eine gewaltige Belastung für unsere Exportindustrie. Aber die sah sich eben dadurch gezwungen, immer wieder die Produktivität hochzubringen. Und darum geht es der Schweiz eben besser als Deutschland, weil die Schweiz ihre eigene Währung behalten hat, weil sie nicht in die Europäische Union hineingegangen ist. Da hat Deutschland natürlich eine kompliziertere Geschichte. Aber Deutschland hat es eben verpasst, die deutsche Politik hat es verpasst, im Rahmen dieser EU-Mitgliedschaft eben auch die EU davon abzuhalten, in die falsche Richtung zu gehen. Ja, im Gegenteil, es sind Deutsche gewesen, die das in die ganze, die diesen Prozess da in immer mehr Sozialismus, immer weniger Marktwirtschaft, immer mehr Regulierung bis hin zur Bekämpfung der Meinungsäußerungsfreiheit, die das noch vorangeschoben haben. Das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Danach das Migrationsgeschehen, die Kriminalität. Es ist ja unglaublich, wie viele Straftaten sie da haben, die Messerkriminalität, die man ja gar nicht als solche ansprechen darf, sonst wirst du ja vom Verfassungsschutz, von diesem sogenannten Verfassungsschutz, der meines Erachtens eine Bedrohung ist für die grundgesetzliche Ordnung Deutschlands. Ich meine, das ist doch unglaublich, dass da so eine Spitzelbehörde diese Macht hat. Und eben, wenn Sie nur schon den Begriff Messer im Zusammenhang mit einer politischen Kritik an den Regierungen verwenden, laufen Sie Gefahr, dort beschnüffelt und registriert zu werden. Das ist doch unglaublich. Das ist ein Problem. Sie haben einfach keine Sicherheit mehr. Und wenn Sie keine Sicherheit mehr haben, haben Sie auch keine Freiheit. Und wenn Sie keine Freiheit mehr haben, dann haben Sie im Grunde auch keine Demokratie mehr. Dann fehlt auch der Respekt der Regierenden vor den Bürgern, denen man ja nicht das Leben bzw. die Rahmenbedingungen garantiert, die sie brauchen, um überhaupt ihr Leben bestreiten, genießen und fristen zu können. Also diese, auch da, eine ehrliche, nicht jetzt politisch zurechtgekaute Darlegung des Ist-Zustands ist nicht da. Und wenn eben ein Politiker, wenn eine Regierung das nicht macht, das ist wie im Unternehmen, da merken sie, dass sie Angst haben, über diese Probleme zu reden, weil sie sich nicht im Stand fühlen, diese Probleme zu lösen. Und das ist der Unterschied zu Politikern, die man bewundert, jetzt vor allem auf der bürgerlichen Seite. Ich nehme als Beispiel nur einen Winston Churchill, der in einer finsteren Stunde im Zweiten Weltkrieg gesagt hat, ich kann euch nur Blut, Schweiß und Tränen versprechen. Also nichts schön geredet. Und er hat damit natürlich sich eine gewaltige Verantwortung und eine gewaltige Verpflichtung aufgeladen. Und wenn Politiker das nicht tun, wenn sie spüren, dass man da eben nicht über die Realität reden will, dann sehen sie, dass eben dieser Wille zur Problemlösung gar nicht da ist, sondern eher ein Wille zur Ämtersicherung, zur Postensicherung. Das sind Pöstli-Politiker. Und für mich ist das ganz große Thema hier, oder da, wo ich das ablese, sagen wir es so, wo ich merke, dass der Fokus nicht stimmt, ist, wenn der neue Kanzler vor allem über die geopolitische angebliche Notwendigkeit spricht, jetzt hier vor allem aufzurüsten, das Militärische nach oben zu bringen, gewissermaßen so zu reden, als könne die Europäische Union jemals ein monolithischer, militärisch starker Machtfaktor auf diesem Planeten werden. Das kann sie nicht, aber ich bin auch froh, dass sie das nicht wird, weil in dieser Geländekammer, in diesem Horrorkabinett, waren die europäischen Großmächte lange genug unterwegs. Das ist nicht der Weg. Die zentrale Kraft Europas ist die Wirtschaft und die zentrale Kraft ist die Diplomatie, natürlich auf der Grundlage einer glaubwürdigen Verteidigung. Und wenn eben hier die Geopolitik und diese großsprecherische Macho- und Makrallüre ins Zentrum gestellt wird, ja, dann drängt sich mir immer auch der Verdacht auf, dass da eine Art Realitätsflucht eben ins Internationale stattfindet, weil man die konkreten Probleme, Kriminalität, Wirtschaftsmisere, freie Meinungsäußerung, die Verwahrlosung auch der eigenen staatlichen Institutionen, Stichwort Verfassungsschutz, Stichwort immer mehr Parlamentarier, Stichwort Klasspolitik, die da einfach profitiert auf Kosten der Bürger. Diese Missstände will man gar nicht anpacken, sondern man versucht eben irgendwo gut anzukommen und sich einfach oben zu halten. Und dann ist es eben einfacher, mit solchen Großszenarien abzulenken. Und da kommt vielleicht mein letzter Punkt noch ganz kurz hinein, dass eben das Feindbild Putin, das ist das große, die große Gefahr hier auch, dass man eben mit Feindbildern wirtschaftet, dass man mit Feindbildern hantiert. Warum? Um die Leute auch abzulenken von den Problemen, die man eigentlich lösen müsste als zuständige Regierung. Es ist immer einfacher zu sagen, ja, wir müssen jetzt gegen das Böse kämpfen, du malst einen Teufel an die Wand und inszenierst dich dann als heiliger Gregor oder als eine Art Erzengel der Vergeltung gegen das Böse. Ja, da kannst du natürlich die Emotionen mobilisieren. Aber auch das ist für mich keine richtige Schwerpunktsetzung in der Politik. Deutschland hat so viele innenpolitische Probleme, dass eine Regierung, die meines Erachtens ehrlich den Bürger anspricht, sagen müsste, Freunde, in der Außenpolitik setzen wir uns für eine Beilegung der Konflikte ein. Wir können uns das gar nicht leisten. Das ist für uns sowieso vorbei aufgrund unserer Geschichte. Wir wollen gar nicht mehr militärische Großmacht sein. Wir wollen uns verteidigen können, selbstverständlich. Wir sind nicht einfach ein Trittbrettfahrer anderer. Wir leisten unseren Beitrag. Aber ich habe den Auftrag, mich vor allem zuerst um die Deutschen zu kümmern. Germany first. Wir müssen schauen, dass wir die Sache in den Griff haben. Die Wirtschaft, die Migration, die Schulen, all diese Probleme, über die Sie täglich lesen. Und ich bekomme Zuschriften, meine Damen und Herren, Zuschriften von Deutschen, die mir schreiben, es sei nicht auszuhalten. Sie würden sich gar nicht mehr gewissermaßen zumuten wollen und die Verantwortung tragen, die Kinder da, ihre Kinder einfach frei in den Ausgang zu lassen in gewissen deutschen Städten. Das sind Alarmzeichen. Ich kann nicht sagen, wie repräsentativ das ist. Das sind einfach Stimmen, die hier herdringen in die Schweiz. Und das alleine muss einem ja schon zu denken geben. Was sind Aktualitäten, was sind Themen? Ja, der konservative Gezeitenwandel hier, diese Klimaveränderung, diese Temperatur- und atmosphärische Wechselhaftigkeit, die zeigt sich jetzt. Also wir haben ganz klar, das sehen Sie jetzt auch in Polen, wir sehen es in Portugal, wir sehen es, obwohl in Rumänien ist jetzt da der sogenannte Ultranationalist in Anführungszeichen nicht gewählt worden, es gab eine Mobilisierung, alle haben sich gegen ihn verbündet, jetzt ist ein anderer an die Macht gekommen als Präsident. Massives Aufbäumen da natürlich auch der EU und der Eurokraten sozusagen. Aber was wir sehen in Europa auf breiter Front ist natürlich eine Entwicklung ins Konservative. Das sehen wir übrigens auch in Deutschland. In Deutschland bildet man sich ein, das sei jetzt eine Art Ausnahmezustand und das müsse gewissermaßen eben vom Verfassungsschutz verhindert werden, von den staatlichen Behörden, dieser Wechsel, beziehungsweise einfach die Wähler, die eben eine andere politische Richtung wollen, das kann natürlich hinten und vorne nicht funktionieren. Und wenn man etwas über die Landesgrenzen hinweg schaut, dann sehen Sie, dass das, was in Deutschland passiert, im Grunde das Gleiche ist, was Sie in vielen anderen Ländern sehen. sehen, was der Fall Netanyahu mit der Affäre Khan zu tun hat. Ja, der Chefermittler in Den Haag, Khan, ist da angeklagt wegen sexueller Übergriffe. Für mich eine fragwürdige Person, dieser Chefermittler, weil er sowohl beim russischen Präsidenten Putin wie auch bei Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten, dermaßen vorgeprellt ist mit seinen Haftbefehlen, mit seiner Interventionitis. Das ist, aber das würde zu weit führen, das jetzt hier noch einmal darzulegen. Das ist einfach meines Erachtens eine übergriffige, letztlich auch nicht glaubwürdige Justiz, weil ja diese Staatschefs ohnehin Immunität genießen. Und während Kriegshandlungen auf diese Art und Weise einzugreifen, hier mit der eben Moralismuskeule, sag ich mal, mit der vermeintlichen Rechtskeule einzuschreiten, das ist nicht von Gutem, das verschärft in aller Regel nur die Konflikte. So verständlich und nobel ja von ihren Ursprüngen her die Motive auch solcher Bemühungen sein mögen. Merz, Macron und Co. sprechen vor Putin-Telefonat mit Trump. Ja, der amerikanische Präsident hat wieder den ukrainischen Präsidenten kritisiert. Zelensky möchte jetzt mit Putin telefonieren. Das sind die diplomatischen Anstrengungen. Für mich ist die EU, sind die EU-Vertreter da nicht auf der richtigen diplomatischen Wellenlänge. Mein Eindruck ist, dass diese Staatslenker, sie möchten die Diplomatie gebrauchen, um vorzuführen, dass die Diplomatie nicht funktionieren kann, weil sie, und sie verhalten sich auch falsch, weil sie natürlich immer wieder den russischen Präsidenten da aufs Heftigste dämonisieren und verteufeln, und so können sie einfach nicht in ein Gespräch kommen. Polen steuert auf Stichwahl zu, in Rumänien gewinnt ein Liberaler die Wahlen, das habe ich bereits angedeutet, in Portugal konservativer siegt und die Rechten haben zugelegt. Dann in der Frankfurter Allgemeinen interessant, da fragt man sich, was steckt hinter Merz Schweigen zum Taurus? Ja, der Taurus-Kanzler. Ich bin ja froh, dass dieses Thema etwas von der Traktantenliste geschwunden ist, aber da sehen Sie natürlich auch wieder die gewaltige Fallhöhe zwischen der Rhetorik und dann der Realität bei diesem Politiker Friedrich Merz. Im Vorfeld der Neuwahlen hat er sich ja ganz dezidiert dafür ausgesprochen, die Taurus-Mittelstreckenraketen an die Ukraine zu liefern. Jetzt plötzlich hört man von ihm keinen Pieps mehr. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, warum immer mehr Leute in Deutschland sich die Frage stellen, ja, was will der eigentlich? Ist der überhaupt fassbar? Steht der auf klaren Grundlinien? Das kann man eher mit Nein beantworten, sonst wäre da natürlich viel mehr Gradlinigkeit zu sehen. Macron zieht Investoren aus aller Welt an, das ist auch interessant, eine Schlagzeile heute Morgen, wie da der französische Präsident sich als Chefverkäufer seines Landes profiliert und jetzt da wieder eine große Zusammenkunft der Weltwirtschaft organisiert, die Standortpflege. Da ist natürlich bei den deutschen Zeitungen die berechtigte Mahnung an die eigene politische Führung verbunden. Macht doch das auch bei uns. Eben das dritte Jahr in Folge kein Wirtschaftswachstum. So geht das nicht. Das Ostdeutsche Wirtschaftsforum ist das erste große Wirtschaftstreffen seit Regierungsbildung. Zum Auftakt des Treffens formulieren die Teilnehmer einen dringlichen Appell an die neue Bundesregierung. Also auch hier, Sie sehen die Drastik der Forderungen jetzt aus der Wirtschaft, aus der Wirklichkeit, muss man sagen. Die ist klar. Wo ist da das Äquivalent auf Seiten der Politiker? Haben die den Ernst der Lage erkannt? Wollen sie den Ernst der Lage erkennen oder geht es einfach nur um die Pöstchen, geht es einfach nur ums Obenbleiben? Europa wird jetzt von selbstbewussten antiliberalen Nationalisten geprägt. Dirk Schümer, der Europakorrespondent der Welt, ein Journalist, den ich sehr schätze, er beschreibt das, was ich eingangs gesagt habe, dass es eben da eine atmosphärische Veränderung gibt und eben Deutschland da keine Ausnahme bildet, sondern mittendrin ist. Sie haben das einfach in einer Teilung der beiden Landeshälften gewissermaßen, Ostdeutschland, Westdeutschland. In Ostdeutschland ist eben der Ruf nach dieser konservativen Wende viel klarer und meines Erachtens auch viel ehrlicher, aber eben im Westen sind andere Befindlichkeiten, auch andere historische Erfahrungen am Wirken. Und was in Deutschland im Moment fehlt, und ich glaube auch der Friedrich Merz hat bis jetzt noch überhaupt nichts in diese Richtung anklingen lassen, auch der Bundespräsident Steinmeier hat in dieser Hinsicht meines Erachtens keinen guten Job gemacht. Es ist da kein Politiker in Sicht, der diese beiden Landeshelfen und diese beiden, ja, sich einander widersprechenden Befindlichkeiten zusammenbringen kann. Man ist da immer im Konfrontationsmodus unterwegs. Wo ist eigentlich der Politiker, der Kanzler, der da in Deutschland, der Bundespräsident, der einfach diese beiden Landesteile zusammenführen kann? Es ist ja eine Unglaublichkeit, wenn Sie das Wahlergebnis da vom letzten Februar anschauen, wie sich da fast wie im Kalten Krieg eine Zweiteilung des Landes abbildet, ist eben auch eine Folge der Sprachunfähigkeit und vielleicht auch der Realitätsunfähigkeit führender deutscher Politiker. Diese Differenzen, die eben Differenzen sind, die nicht Gegensätze sind, zu überbrücken, beziehungsweise überhaupt erst den Versuch zu unternehmen, das zu überbrücken. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Von meiner Seite mit ein paar noch freischwebenden Interpretationen zur deutschen Lage. Und ich bin immer gespannt, wenn Sie mir darauf Feedback geben, ob das überzeugend ist, ob ich da als Schweizer zu abgehoben oder was auch immer bin. Aber das ist für mich das Wichtige in der Politik, dass man eben auch die Verpflichtung sieht, die Ernsthaftigkeit, dass jemand, der eine Regierung führen will, der Probleme lösen will, der muss eben auch den Mut haben, diese Probleme schonungslos anzusprechen. Dann setzt er sich auch selber unter Druck. Und in der Politik ist eben allzu oft das Gegenteil der Fall, dass man im Wahlkampf vielleicht etwas davon hört, aber kaum ist man gewählt, ist das weg, weil natürlich das süße Gift der Macht, die Verlockung, die Pfründe, das bequeme Machtsesselchen, dann entsprechend, ja, das ist die Persönlichkeitsveränderung, wenn man auf so einem Stuhl sitzt, der Macht, dann geht über das Gesäß, dann sozusagen über das Rückgrat bis ins Großhirn plötzlich eine Persönlichkeitsveränderung vor sich und der zuvor noch so zum Teil beherzt wirkende Sachpolitiker mutiert dann plötzlich zum Pöstchenpolitiker, fein gebettet da auf den Privilegien seines Amtes. Nun, wir werden sehen. Wir geben allen eine Chance und bleiben immer wohlwollend und zuversichtlich, allerdings auch stets skeptisch und zweifelnd. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in diese neue Woche. Es wird sicherlich interessant bleiben. Und ja, bleiben Sie auch unserem Kanal hier gewogen. Bis gleich.